Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ich wenigstens einige heute hier vor mir sitzen habe. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, das wird ganz leer werden, aber ihr habt doch noch euch mutig auf den Weg gemacht und das freut mich sehr. Wie Jürgen schon sagte, wollen wir heute einsteigen bzw. Fortsetzung machen in die nächste Predigt aus unserer Reihe im Anfang. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jemand, der ganz gerne zwischendurch mal Serien guckt, spannende vor allem. Und wenn eine Serie gut aufgebaut ist, dann endet eine Folge eigentlich immer an einer zutiefst spannenden Stelle. Und man will unbedingt wissen, wie geht's jetzt weiter. Und ja, Rudi hat das letzte Woche ähnlich gemacht. Irgendwie merke ich, dass hier noch ein bisschen Geräusche sind. Ich hoffe, das klärt sich noch. Rudi hat das ähnlich gemacht. Er hat euch letzte Woche mit hineingenommen in Gottes Schöpfungswerk. Gott erschafft ein Zuhause für seine Menschen. Und dann hat er am spannendsten Punkt den Schöpfungsbericht einfach unterbrochen. Also Rudi hat am entscheidenden Punkt unterbrochen und mir den wesentlichen Part für heute überlassen, nämlich die Fortsetzung des Schöpfungshandelns Gottes am sechsten Tag, die Erschaffung des Menschen. Woher kommen wir? Diese wichtige Frage, und ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt, diese Frage zu stellen, woher komme ich eigentlich? Gut, da waren Mama und Papa, klar, aber grundsätzlich, woher kommt der Mensch? Diese Frage wird sehr klar in Gottes Wort beantwortet und wir wollen in unseren heutigen Predigttext einmal reinschauen und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, Genesis 1, also 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Weiter sagte Gott, als Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen auf der Erde sowie die Früchte aller Bäume. Die Landtiere, Vögel und Kriechtiere dagegen, also alle Tiere, die Lebensatem in sich tragen, sollen sich von Blättern und Halmen ernähren. So geschah es. Gott betrachtete alles, was er gemacht hatte. Es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Das war der sechste Tag. Bis hierhin Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Wort. Im Anfang, so haben wir unsere Predigtreihe überschrieben und mein Unterthema heute ist Bild und Krone. Und ich muss gestehen, bei meiner Gliederung ist eine etwas starke Gewichtsverschiebung reingekommen. Wir werden uns sehr viel mit der Ebenbildlichkeit beschäftigen und die Krone der Schöpfung dann, also der Auftrag, der wird dann etwas kürzer ausfallen. Lasst euch hoffentlich darauf ein. Ich habe eigentlich nur zwei Punkte und beim ersten Punkt etliche Unterpunkte. Es geht einmal um den göttlichen Plan, in den wir Einblick nehmen können und dann um den königlichen Auftrag. Schauen wir uns den göttlichen Plan einmal an. Das sind die Verse 26 und 27. Wer die Texte davor aufmerksam gelesen hat und Rudis Predigt verfolgt hat, dann habt ihr festgestellt, das bisherige Schöpfungshandeln Gottes verlief nach einem klaren Muster. Gott sprach und es geschah. Manchmal mit dem Zusatz, dass Gott auch etwas schuf. Aber ganz am Anfang ist ganz interessant und da merken wir eben diese Allmacht Gottes. Er braucht keine Materie, um etwas herzustellen, so wie wir. Er spricht und es geschieht. Es kommt ins Dasein. Es kommt in Existenz durch Gottes Reden. Darin hat Rudi euch ja schon mit hineingenommen. Aber an meiner Stelle hier oder an unserer Stelle heute Morgen ändert sich etwas und lässt uns hoffentlich aufhorchen. Gott kommt nämlich jetzt zum krönenden Abschluss seiner Schöpfung. Bis zu diesem Zeitpunkt ist sie noch unvollkommen. Etwas ganz Entscheidendes fehlt: der Mensch. Und dann heißt es in unserem Text, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Über diesen Halbsatz haben die Theologen schon viel geschrieben. Manche gehen von einem Majestätsplural aus, den auch in der Neuzeit noch manche Herrscher benutzt haben. Ich glaube hier, dass wir mehr einen Hinweis auf das trinitarische Handeln sehen. Gott, unser Gott, an den wir glauben, besteht ja nicht aus drei einzelnen Personen, aber er offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott nimmt hier den Menschen mit hinein im Rückblick auf das Schöpfungshandeln des Menschen. Und hier werden wir über diesen Plan informiert. Lasst uns Menschen machen. Die fehlen noch. Wir haben Tiere, eine ganze Reihe, ganz unterschiedlich. Wir haben Pflanzen, Blumen, Bäume, aber der Mensch fehlt. Allein schon diese Formulierung macht deutlich, dass sich das folgende Schöpfungshandeln, nämlich das des Menschen, grundsätzlich von dem vorherigen unterscheidet. Das wird noch wesentlich offensichtlicher, wenn wir weiterlesen, als unser Ebenbild, das uns ähnlich sei. Wow. Habt ihr über diese Worte mal nachgedacht, was das auch für euch, für euer Leben heißt? Gott hat nicht nur einfach Menschen gemacht. Er hat gesagt, wir wollen sie machen nach unserem Bild. Du bist dem Bild Gottes geschaffen. Ist dir das klar? Auch du zu Hause. Auch du, der du mit Gott gar nicht viel anfangen kannst. Alle Menschen, die leben, sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Hier hat alles seinen Anfang genommen. Das war Gottes Plan. Und den hat er ausgeführt. Aber spannend ist ja, was bedeutet dies und welche Konsequenzen lassen sich aus dieser Formulierung, aus dieser Tatsache für uns heute ableiten. Einige von euch, die heute hier sind und einige von euch zu Hause, sind bei Equip dabei. Und wer gut aufgepasst hat, und manche haben ja auch mitgeschrieben, vor einiger Zeit haben wir eine Equip-Veranstaltung gehabt zum Thema »Was ist der Mensch?« Und da hat Rudi eine ganze Menge über das Imago Dei, das ist der theologische Fachbegriff für die Ebenbildlichkeit Gottes, ausgesagt. Und ich habe mir die Freiheit genommen, einige dieser Aussagen heute auch noch mal in meine Predigt rein zu verarbeiten. Also für den einen oder anderen werden diese Dinge vielleicht sehr bekannt vorkommen. Ich habe an dieser Stelle 5 oder 6 Punkte, Unterpunkte. Wer mitschreiben will, kann das gerne tun. Ich habe es hier auf der PowerPoint nur in abgekürzter Form und steigen wir mal ein. Zunächst einmal geht es um das Gegenüber, wenn wir über die Ebenbildlichkeit des Menschen sprechen. Gott erschafft sich mit dem Menschen ein Gegenüber, mit dem er in Beziehung tritt und treten kann. Das ist ja die Voraussetzung, dass das eben auch möglich ist. Der Mensch als Geschöpf muss immer von seinem Schöpfer hergedacht werden. Er ist sein Geschöpf, von ihm erdacht und zu ihm hin erschaffen. Das ist der Gedanke Gottes mit uns Menschen. Das heißt aber auch, dass der Mensch eben nur in der Beziehung zu Gott sein wahres Menschsein leben kann. Nämlich so, wie Gott es sich vorgestellt hat für uns. Dazu ist die Beziehung zu Gott unumgänglich nötig. Natürlich können Menschen ohne Gott biologisch leben, gar keine Frage. Gibt es viele Millionen auf diesem Erdball. Die Frage ist nur, ob sie ein Leben führen, was Gott sich gedacht hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Und ich hoffe, dass ich diese Frage auch im Laufe der Predigt noch beantworten kann. Der Mensch ist gedacht als ein Beziehungs- und Gemeinschaftswesen. Daraufhin ist er angelegt. Und das meint nicht nur die horizontale Ebene, also dass wir Gemeinschaft miteinander leben können, sondern vor allen Dingen, dass wir in Beziehung treten können mit unserem Schöpfer. Das ist etwas, was uns fundamental von den Tieren zum Beispiel unterscheidet. Gott spricht nicht nur über den Menschen, sondern in der weiteren Folge der Schrift zu ihm und mit ihm. Und der Mensch kann ihn hören, er kann ihn verstehen, er kann ihm antworten. Seht ihr die Jahreslosung dort? Na klar seht ihr sie, ne? Da sagt Jesus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ohne Ebenbildlichkeit Gottes könnten wir das überhaupt nicht tun. Die ganzen Imperative des Neuen Testaments sind im Grunde genommen nur möglich, weil dies hier geschehen ist, dass Gott entschieden hat, den Menschen zu schaffen, nach unserem Ebenbild, uns ähnlich. Gott schafft sich ein Gegenüber. Und wie toll ist es, dass wir hier nicht nur eine Aufforderung bekommen, wo wir stehen und sagen, wie sollen wir das denn jemals schaffen? Wir können es schaffen. Weil das etwas ist, was zum Wesen Gottes gehört, die Barmherzigkeit. Und weil wir sein Wesen widerspiegeln können, können auch wir Barmherzigkeit leben, Vergebungsbereitschaft leben, Liebe leben und vieles mehr. Schauen wir uns zum Beispiel den Segen an, in Bezug auf Tiere und den Menschen. Allein schon in diesen beiden Situationen von Genesis 1 merken wir hoffentlich den Unterschied. Schlagt mal gerne eure Bibel auf, Vers 22. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Ist nicht unser Text heute, ich will euch nur etwas mitteilen. Da heißt es über Gott, er segnete seine Geschöpfe, damit sind die Tiere gemeint, und sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Er spricht hier etwas über die Tiere aus, was sie sein können, weil Gott sie segnet. Fast die gleichen Worte sagt er später auch über den Menschen, aber mit einem ganz entscheidenden Unterschied. Jetzt gehen wir mal in Vers 28. Gott segnete die Menschen und sagte, und dann stehen ganz zwei wichtige Worte in den deutschen Übersetzungen, zu ihnen. Bei den Tieren steht das nicht. Gott spricht nicht, er sprach zu ihnen, sondern er sprach und hat diesen Segen über die Tierwelt ausgesprochen, dass auch sie fähig sind, die Erde zu füllen, sich fortzupflanzen. Aber hier spricht er zum Menschen, er spricht zu ihnen. seid fruchtbar, füllt die Erde. Und da kommt natürlich dann noch der königliche Auftrag des Herrschens dazu. Wie kommt es dann, dass wir heute selbst in unseren Schulen immer noch erklärt bekommen, dass der Mensch im Grunde genommen nur eine Weiterentwicklung, eine evolutionistische Weiterentwicklung von den Tieren ist? Das kann laut diesem Text überhaupt nicht sein. Das passt nicht. Der Mensch stammt eben nicht vom Affen ab, sondern entspringt direkt dem Schöpfungshandeln Gottes und nimmt eine ganz besondere Stelle ein. Wir haben Psalm 8 schon gehört. Die Krone der Schöpfung, das ist der Mensch. Bräumer schreibt in seinem Kommentar zu Genesis: Der Mensch ist keine neue Art eines Lebewesens, sondern etwas absolut Neues. Und wie edelt das den Menschen, wenn wir uns das mal vor Augen stellen. Ein Gegenüber hat Gott sich erschaffen, mit dem er Gemeinschaft leben und pflegen kann. Später merken wir das ja auch, wie er den Menschen im Garten besucht, mit ihm Spaziergänge macht, sich mit ihm unterhält. Ja? Das ist aber heute nicht unser Text. Ein zweites, ganz wichtiges. Die Ebenbildlichkeit bedeutet nicht Gottgleichheit, und bezieht sich natürlich auch nicht auf das äußere Erscheinungsbild. Also so sehe ich, also so sieht Gott aus, ja, wie du aussiehst oder wie ich aussehe. Nein. Sondern weist auf eine besondere Ausstattung hin, um Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Darum geht es. Dass Gott den Menschen schafft, der auf seiner Erde die Herrlichkeit und die Schönheit seines Schöpfers reflektiert, widerspiegelt, abstrahlt. Und dazu hat er ihn natürlich eine Art Ausrüstung mitgegeben. Zunächst einmal die Merkmale einer Persönlichkeit. Um es ganz grob zu umschreiben: denken, fühlen, wollen. Das finden wir bei den Tieren nicht. Die haben eine gewisse Art von Instinkt, aber die können nicht kreativ, planerisch unterwegs sein. Der Mensch hat die Sprache geschenkt bekommen, dass er kommunizieren kann miteinander, aber eben auch mit seinem Schöpfer. Ganz interessant finde ich an dieser Stelle eine Aussage aus dem Heidelberger Katechismus, weil diese Frage beschäftigt ja auch unsere Vorfahren schon über viele Jahrhunderte. Und da heißt es zu einer bestimmten Frage, die eben auch auf die Ebenbildlichkeit des Menschen abzielt: Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet wahrhaft gerecht und heilig, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm leben kann, ihn zu loben und zu preisen. Wahrhaft gerecht und heilig. Auch damit hat Gott das Menschenpaar ausgerüstet, um ihn entsprechend reflektieren zu können. Gott befähigt seinen Menschen, damit er in seinem Sinne agieren kann. Aber es geht noch weiter. Ein drittes. Aus der Ebenbildlichkeit leitet sich unsere Würde ab. Das ist ganz spannend. Wir haben ja noch, wann war das? Vor 2 Jahren das Grundgesetz gefeiert, 70 Jahre Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserem Grundgesetz. Aber woher leitet sich denn die Würde ab? Das haben ja nicht unsere Gründerväter nach dem Krieg entschieden. Die leitet sich hier von unserem Text ab. Weil Gott einmal gesagt hat: lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und diese Würde steht jedem einzelnen Menschen zu. Jedem. Die Frage ist ja ganz spannend und wird auch heutzutage immer mal wieder heiß diskutiert. Wann ist denn der Mensch ein Mensch? Wann ist Leben lebenswert und wann vielleicht nicht? Und Menschen maßen sich an, darüber zu entscheiden, wann ein Leben lebenswert ist oder nicht. Ganz schlimme Züge hat das im Dritten Reich genommen. Aber diese Fragen sind auch heute noch hochbrisant und hochaktuell. Auch dazu finden wir in der Schrift im Alten Testament eine ganz interessante und, wie ich finde, sehr wichtige Aussage aus den Psalmen. Ich habe euch mal drei Verse mitgebracht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Kannst du das über dein Leben sagen, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Herr, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Egal, ob du mit deinem Körper zufrieden bist oder nicht, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Sondern ob wir das hier akzeptieren, was hier steht. Und dann akzeptieren wir im Grunde genommen auch, dass der Mensch ein Mensch ist ab dem Zeitpunkt, wo Mann und Frau ein Kind zeugen. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung, die zu beobachten ist, dass der Einsatz für das Tierwohl in manchen Teilen unserer Gesellschaft wesentlich engagierter geführt wird als der Einsatz für das ungeborene Leben. Abtreibungsthematik lässt grüßen. Ich finde es an dieser Stelle ganz wichtig, dass wir dazu innerlich eine Haltung entwickeln und die eben auch da, wo es angebracht ist, eben auch leben und kommunizieren. Es geht nicht darum, unbedingt dafür jetzt auf die Straße zu gehen, obwohl der Marsch für das Leben, der immer im September in Berlin stattfindet, auch etwas ist, wo viele Christen dran teilnehmen. Aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle vielleicht etwas lauter unsere Stimme erheben für das Lebensrecht ungeborener Menschen, ungeborener Kinder. Genesis 5, Vers 3. Wir gehen mal kurz in ein paar Kapitel weiter und werden damit folgende Aussage konfrontiert. Als Adam 130 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, sein Ebenbild, das ihm ähnlich war. Hier ist also eine gleiche Formulierung verwandt worden vom Mose, der diesen Text ja geschrieben hat, wie Gott bei der Schöpfung über den Menschen ausgesprochen hat. Also das bezieht sich nicht nur auf Adam und Eva, auf das erste Menschenpaar, sondern auf alle Menschen, die daraus hervorgehen und später auf ganz normalem biologischen Weg von Mann und Frau gezeugt werden. Die Ebenbildlichkeit zieht sich hindurch bis in unsere heutige Zeit. Diese von der Ebenbildlichkeit Gottes abgeleitete Würde, die gilt jedem Menschen, das habe ich ja schon gesagt, unabhängig von der Herkunft, seiner sozialen Stellung, seiner körperlichen Verfassung, sprich, ob er behindert ist zum Beispiel oder nicht, seiner religiösen Überzeugung. Sie gilt jeder Person, egal ob Mann oder Frau. Denn, und damit kommen wir dann zum vierten Unterpunkt, Gott erschuf nach seinem Bild Mann und Frau. Im Bibeltext steht männlich und weiblich. Auch das ist eine ganz wichtige Aussage, die Gott hier in seinem Wort getroffen hat. Die Zweigeschlechtlichkeit gehört unmittelbar zur Erschaffung des Menschen. Und damit ist der Mensch eben auch ein sexuelles Wesen mit der von Gott geschenkten Fähigkeit zur Fortpflanzung. Und die entspringt seinem Segen. Er sagt zwar, füllt die Erde, seid fruchtbar und mehrt euch, aber es geht hier nicht um den Befehl, sondern um den Segen, den Gott schenkt, eben die Möglichkeit, fruchtbar zu sein und die Erde zu bevölkern. Und zur Fortpflanzung sind Mann und Frau aufeinander angewiesen. Übrigens, andere sexuelle Kategorien finden wir in Gottes Wort nicht. Mann und Frau. Und ich glaube, Gott möchte zutiefst Menschen dabei helfen, zu ihrer sexuellen Identität zu stehen, in der sie geboren wurden. Entweder als Mann oder als Frau. Und ich glaube, diese Menschen, die wir vielleicht auch jetzt im Blick haben, vielleicht kennen wir Menschen aus unserem Freundeskreis, die gerade hier an dieser Stelle großes Leid mitschleppen, die eben sich ihrer sexuellen Orientierung oder Identität nicht sicher sind. Sie brauchen unsere Gebete, unsere Unterstützung und Weisheit, wie wir diesen Menschen da, wo wir persönliche Bezüge haben, wie wir diesen Menschen helfen können, die sexuelle Identität, die Gott ihnen mit ihrem Geschlecht, so wie sie geboren worden sind, dass sie diese Identität auch annehmen und leben können. Ein fünftes. Und das ist jetzt für uns ganz wichtig, weil wir sind ja im Moment immer noch in der Situation 6. Schöpfungstag. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber wir leben heute, 2021 nach Christus. Die Ebenbildlichkeit Gottes bleibt auch nach dem Sündenfall bestehen. Aber leider als gebrochenes Bild, so hat Rudi das bei Equip formuliert. Interessant ist nämlich dann auch zu sehen, wenn wir nochmal in Mose etwas blättern und in die Noah-Geschichte reingehen, 1. Mose 9, Vers 6, da wiederholt er nämlich einen Text noch einmal. Da heißt es, wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn ich habe euch Menschen als mein Ebenbild geschaffen. Seid also fruchtbar und vermehrt euch, breitet euch aus und bevölkert die Erde. Also Teile, die hier aus Genesis 1 wiederholt werden, aber eben eine Zeit lang nach dem Sündenfall Noah gegenüber. Wir haben die Herrlichkeit und die Vollkommenheit verloren, die Gott uns geschenkt hat bei der Erschaffung des Menschen. Aber, und das ist ganz wichtig für uns heute, in und durch Christus wird sie wiederhergestellt, beziehungsweise kann sie wiederhergestellt werden, wenn wir uns darauf einlassen. Und dazu ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns zwei Bibelstellen im Neuen Testament kurz anschauen. Eine könnt ihr gleich hier an der Wand lesen. Aus Kolosser 3,10, und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Also hier ist dann mit der Neuschöpfung durch den Geist Gottes in unserem Leben ein Prozess angestoßen worden, wo wir zurückgeführt werden in das, was Gott sich einmal dabei gedacht hat, bei der Erschaffung des Menschen. Und der Epheserbrief bringt es an einer Stelle noch auf eine interessante Art und Weise zum Ausdruck, eine ähnliche Stelle wie hier in Kolosser 3, Epheser 4, da heißt es in Vers 24, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Gerechtigkeit und Heiligkeit, die Ausstattungsmerkmale bei der Erschaffung des Menschen, die aber durch den Sündenfall eben korrumpiert worden sind. Nicht völlig ausgelöscht, nicht völlig zerstört, aber eben sehr in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Mensch das eben von sich aus nicht mehr ausleben kann. Ganz im Gegenteil. Aber durch Christus, durch das wahre und vollkommene Bild Gottes, durch ihn werden wir zurückgeführt. Und in dieser Hoffnung, in diesem Prozess leben wir heute. Und ich finde, das ist eine wunderbare Nachricht, dass das, was Gott sich damals ausgedacht hat, dass tatsächlich dieses auch wiederhergestellt werden kann, wenn wir uns diesem Prozess eben ein- oder beziehungsweise unterordnen. Dieser neue Wachstumsprozess übrigens umfasst den ganzen Menschen, der Verstand, das Herz und unseren Wandel. Auch das kann man sehr schön aus diesen Texten, wenn ihr euch die zu Hause nochmal anschauen wollt, lesen. Unser Sein, auch das wird deutlich in dieser ganzen Thematik, ist auf Ewigkeit angelegt. Also Gott, als er damals den Menschen erschaffen hat, war das nicht irgendwie so ein Kurzzeitprojekt, was sowieso in die Hose geht, weil der Mensch eben, ja, zu Genesis 3, Sündenfall kommen wir noch, weil er eben nicht der Treue, der Liebe, der Fürsorge Gottes vertraut, sondern seinen eigenen Weg geht. Nein, unser Sein, unser Menschsein ist auf Ewigkeit angelegt. Prediger 3, 11 wäre dort zum Beispiel eine wichtige Referenzaussage. Und damit wird auch schon bei der Erschaffung des Menschen deutlich, dass Gott es auf eine Bundesbeziehung mit dem Menschen angelegt hat. Und ein letzter Unterpunkt, das ist aber auch zugleich der Übergang zum zweiten Hauptpunkt. Gott erschafft sich mit dem Menschen einen Repräsentanten auf seiner Erde. Die beiden hebräischen Begriffe für Ebenbild und Bild, die wir in unserem Text vorfinden, auf die ich ja noch gar nicht groß näher eingegangen bin, weisen bereits in ihrer Wortbedeutung genau auf diesen wichtigen Aspekt hin. Nämlich, dass Gott etwas geplant hat. Einen Menschen zu erschaffen nach seinem Ebenbild, der sein Stellvertreter, sein Repräsentant auf dieser Erde sein soll. Und damit kommen wir zu dem zweiten Hauptpunkt, der königliche Auftrag. Auch da die spannende Frage, die sich vielleicht der ein oder andere schon mal gestellt hat: Wozu bin ich eigentlich hier? Jetzt haben wir festgestellt, woher wir gekommen sind. Wir sind erschaffen von einem wunderbar kreativen Schöpfer, der uns geschaffen hat nach seinem Bild. Aber wozu hat er uns geschaffen? Wozu sind wir auf dieser Erde? Nun, die Ebenbildlichkeit begründet zugleich auch unseren Auftrag, nämlich Verwalter der Schöpfung zu sein. Und er befähigt uns auch dazu. Jürgen hat in der Textlesung Psalm 8 gelesen und ich habe euch noch mal einen ganz kurzen Text mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, warum die hier so abgeschnitten sind auf meinem Dings, aber da könnt ihr sie zumindest komplett lesen. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht, da ist der Mensch mit gemeint, ja, als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Natürlich kann man hier auch Christus erkennen, aber hier ist zunächst einmal vom Menschen geschrieben. Der Mensch als Krone der Schöpfung. mit einem ganz besonderen, einem königlichen Auftrag. Und das ist ein Riesenvorrecht, mal zu überlegen, ich bin als Repräsentant Gottes hier auf dieser Erde. Als ein Verwalter seiner Schöpfung. Das galt nicht nur Adam und Eva. Das ist der Schöpfungsauftrag für uns Menschen. Vorrecht und Verantwortung zugleich, könnte man sagen. Und dieser Auftrag Gottes ist ohne seinen Segen überhaupt gar nicht zu erfüllen. Und im Text finden wir zunächst einmal drei Begriffe, die verwendet werden, um die Aufgabe des Menschen zu beschreiben. Er soll die Erde füllen, also sich vermehren. Und auch das entspringt dem Segen Gottes. Gott hat den Menschen gesegnet und zu ihnen gesprochen. Füllt die Erde, seid fruchtbar, vermehrt euch. Dann soll er sich die Erde untertan machen, beziehungsweise sie in Besitz nehmen. Und auch wenn das im Text nicht drinsteht, wir sind ja immer noch vor dem Sündenfall, soll das natürlich in Liebe geschehen, in Weisheit geschehen, in einer verantwortungsvollen Art und Weise der Schöpfung gegenüber geschehen. Das ist doch klar. Also wenn da gleich unsere Assoziationen hochploppen, wenn wir untertan machen hören, oder nachher der dritte Begriff ist ja herrschen, Macht ausüben, da ploppen ja gleich bestimmte Dinge hoch, weil wir eben nach dem Sündenfall unsere Prägungen ganz unterschiedlichster Art mitbekommen haben, dass wir herrschen nicht unbedingt als einen zunächst mal positiven Begriff interpretieren, weil wir vielleicht schon so viel Machtmissbrauch erlebt haben. Aber wir müssen hier an dieser Stelle sehen, wer das gesagt hat, nämlich Gott, und wann er das gesagt hat. Dass durch den Sündenfall da einiges in Schieflage geraten ist, ist uns allen bewusst, bis in unser eigenes Leben hinein. Aber wir müssen ja zunächst einmal von der Ausgangssituation ausgehen, so wie Gott sich das gedacht hat. Später in Kapitel 2, zu den Texten kommen wir ja noch, kommen auch noch die Ausdrücke bewahren, hegen, pflegen hinzu. Also die Gartenarbeit, die Adam in seinem neuen Garten tun sollte, in den Gott ihn hineingesetzt hat. Aber er soll eben auch herrschen über die Tiere. Übrigens nicht die Tiere über ihn, umgekehrt. In Besitz nehmen oder über etwas herrschen hat mit Arbeit zu tun. Und ich glaube, letztendlich heruntergebrochen, auch in unser Leben heute, geht es genau um das. Weil man könnte sich ja schon fragen, okay, schön, Gott hat Adam gesagt, die Erde füllen, gut, der ein oder andere von uns hat mit dazu beigetragen, das ist ja auch schön. Und dann herrschen über die Tiere, ja, soll ich mir jetzt einen Hund anschaffen, eine Katze, und wie sieht das dann praktisch aus? Darum geht's nicht. Sondern wir müssen uns fragen, was hat dann dieses Herrschen, dieses in Besitz nehmen, dieses Untertan machen mit uns ganz konkret zu tun? Mit uns als Schüler, als Student, als jemand, der einem Beruf in einer Firma nachgeht, was hat das mit mir als Pastor zu tun und so weiter und so fort. Ich glaube, das Stichwort heißt Arbeit. Wir sollen uns in dem, wie Gott uns führt, gebrauchen lassen in seiner Schöpfung. Und vielleicht an dieser Stelle ein Wort an all unsere Schüler und Studenten, die eben noch auf dem Weg sind, sich vorzubereiten auf die spätere Arbeitssituation, auf das spätere Berufsleben. Seht auch das als Riesenchance an, auch wenn das manchmal bei bestimmten Fächern einem schwerfällt, aber seht das als Riesenchance an, euren von Gott gegebenen Auftrag einmal erfüllen zu können, um euch jetzt vorbereiten zu lassen. Und dann wir, die wir in Lohn und Brot stehen, und unsere Arbeit mal mehr, mal weniger glücklich hinterher gehen oder ausüben. Vielleicht hilft es uns neu, anhand von dieser Stelle zu entdecken, Arbeit ist vor dem Sündenfall von Gott in Auftrag gegeben worden, hat etwas Segensreiches zu tun. Gott gibt uns Kreativität, die Möglichkeiten, gestalterisch zu arbeiten. Manche mehr vielleicht mit den Händen, manche mehr von ihrem Kopf her, Dinge zu überlegen, zu konstruieren, zu erarbeiten. All das hat etwas mit Segen Gottes zu tun. Arbeit adelt unser Leben, weil es etwas ist, was Gott uns möglich gemacht hat. Und natürlich, wir leben nach dem Sündenfall. Und der Fluch, da kommen wir auch noch zu, hat ja nicht die Arbeit an sich verflucht, nur die Art und Weise, wie sie dann ausgeübt wird. Also der Ackerboden ist verflucht worden. Es wird schwerer werden für Adam nach dem Sündenfall eben seine Rabatte da in Ordnung zu bringen und so weiter. Aber die Arbeit an sich ist ja dadurch nicht verflucht worden, nur schon ein Stück weit belastender geworden, schwieriger, herausfordernder geworden. Aber ich glaube, der Segen hat Gott dieser Arbeit nicht entzogen. Also indem wir treu und gewissenhaft unserer Arbeit nachgehen oder uns als Schüler oder Studenten auf unser späteres Arbeitsleben vorbereiten, nehmen wir, so empfinde ich das jetzt runtergebrochen von diesem Text in unsere Zeit, nehmen wir diesen Auftrag wahr. Arbeit stand von Anfang an unter Gottes Segen. Am Ende unseres Textes schaut Gott sich ja alles an, betrachtet es, das war sehr gut. Hoffentlich können wir das für uns auch so annehmen. Und bedenke, der Sündenfall verändert nicht den Auftrag Gottes, aber natürlich die Fähigkeit, ihn in seinem Sinne auszuüben. Denn was passiert durch den Sündenfall? Auch da gehen wir noch näher drauf ein, ganz kurz vielleicht nur. Der Mensch wird plötzlich sein eigener Herr, losgelöst von Gott. Der königliche Auftrag, der von dem König schlechthin gegeben worden ist. Da baue ich mir jetzt mein eigenes Königreich, losgelöst von Gott und seinem Willen. Der Mensch kümmert sich fortan um sein eigenes Bild. Das Wort Image kennen wir alle. Imagepflege. Und wie wichtig es uns ist, welches Bild andere von uns haben, von uns bekommen. Das ist plötzlich wichtig, dieses eigene Bild zu polieren, dass es zumindest nach außen hin etwas darstellt. Und plötzlich spielt die Ebenbildlichkeit Gottes gar nicht mehr die entscheidende Rolle, nicht mehr der Auftrag, dass ich Gott ausstrahlen, ihn reflektieren, sein Wesen darstellen soll. Das geht verloren. Und der Mensch missbraucht seine Macht und seine Möglichkeiten. Die Umwelt, die Schöpfung, die Tiere, auch der Mensch wird ausgebeutet, unterdrückt. Und das ist nicht das, was Gott dem Menschen als Auftrag gegeben hat. Der Mensch zerstört den Wohnraum, in den Gott ihn hineingestellt hat. Aber als Kinder Gottes dürfen wir an dieser Stelle wieder verändert ans Werk gehen und uns auch durch unsere ganz normale Arbeit und Tätigkeit in den Dienst Gottes stellen. Also noch einmal, auch deine Arbeit, egal was du machst, hat etwas Königliches an sich, weil der Grundauftrag vom König selbst kommt. Er will dich in seiner Schöpfung gebrauchen. Und auch darin können wir ein Stück weit sein Wesen reflektieren. Ja, Gottes Schöpfung ist nun vollendet. Ich habe eben schon gesagt, er betrachtet alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut. An den vorherigen Tagen, das habt ihr wahrscheinlich auch verfolgt, steht auch immer ein kurzer Satz. Und siehe, es war gut. Jetzt, am Ende, der Mensch ist da. Es war sehr gut. Wie soll es auch anders sein, wenn Gott am Werk ist? Das ist der Ausgangspunkt, aber das ist auch der Zielpunkt für unser Leben mit Gott, unserem Schöpfer, der in Jesus ja zugleich unser Vater sein will. Bei ihm und vor allen Dingen von ihm ist alles sehr gut. Und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder neu begreifen und in unserem Leben umsetzen. Amen.